Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Radikalisierung. Einmal Islamismus und zurück. Von Frank Drescher. Teil 1. Wie man hineingeraten kann.
Das war jetzt nicht explizit wegen meiner verstorbenen Tochter aus der damaligen Zeit. Es war auch allgemeine Überschneidung, weil ich mich immer schon für die Religion interessiert hatte. Ja, und das war halt einer der Auslöser, der auch dazu geführt hatte, was religiös betrachtet dann mit jemandem passiert, wenn man stirbt oder das Leben vorbei ist und das Ganze.
So fing es bei Rahim an, mit Anfang 20. Seine Suche nach Antworten endet mit einer Haftstrafe wegen Terrorismus. Rahim ist nicht sein richtiger Name. Der soll im Radio nicht zu hören sein.
Da sagt er zu mir: Bruder, mach dir lieber Gedanken um die Strafe Gottes, nicht um die Strafe der Menschen. Was tun die Menschen? Geben uns hier ein Dach über dem Kopf. Die geben uns Essen. Das ist doch keine Strafe. Ich bin wieder in meinen Haftraum gegangen und habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, was dieser andere Gefangene mir gesagt hat. Und dann wollte ich auch so werden wie der Gefangene.
Esmail hatte schon etliche Vorstrafen wegen Gewalt, Diebstahl und Drogen. Schwere Körperverletzungen bringt ihn 2007 mit Anfang 20 ins Gefängnis. Dort wird Esmail fromm. Nicht nur sein echter Name, auch seine echte Stimme soll hier nicht zu hören sein.
Es war ein großer Schock, dass ich feststellen musste, dass ich auf Männer stehe. Also irgendwie war es immer da, aber irgendwann habe ich festgestellt, ich bin schwul. Und ich dachte, der einzige Weg daraus muss eine extreme Auslegung des Islam sein. Und dachte, okay, es ist was Schlechtes, etwas, was Gott nicht mag, also kann die Heilung auch nur durch Gott kommen.
Tugay ist halbweise. Als Teenager will er sein Schwulsein, von dem noch niemand weiß, wegbeten. Dabei entwickelt er einen religiösen Eifer, der für seine Familie zur Belastung wird. Rahim, Esmail und Tugay. Alle drei haben als Jugendliche und Heranwachsende persönliche Krisen durchlaufen und sich dabei schleichend radikalisiert.
Die Islamisten, die Extremisten, das gilt übrigens auch für die Rechtsradikaler, sind die besseren Sozialarbeiter. Das heißt, sie merken viel besser, welche Menschen gerade auf der Suche eine persönliche Krise machen und sprechen sie an. Sie schaffen Bindung, Emotionen, machen Angebote.
Ahmad Mansour ist Psychologe. Seit vielen Jahren führt er Extremisten von den religiösen Abwegen zurück, auf die sie sich begeben haben, und deradikalisiert sie. Dabei hilft er auch ihren Angehörigen. Es ist nicht einfach, mit Extremisten ins Gespräch zu kommen, denn solange die Radikalisierten von ihrer Sache noch überzeugt sind, ist es schwer, sie überhaupt zu erreichen, weiß auch der Pädagoge und Politikwissenschaftler Thomas Mücke, der ebenfalls seit vielen Jahren Extremisten beim Ausstieg hilft.
In erster Hinsicht muss ich direkt auf die Person zugehen und davon ausgehen, dass sie ein hohes Misstrauen zu mir haben. Und ich muss Interesse für die Person zeigen. Und dann kann ich versuchen, Türen zu öffnen, dass man ins Gespräch kommt.
Die Verteidigung der Sunna ist besser als der Kampf auf dem Weg Allahs, auf der Dschihad auf dem Weg Allahs.
Das ist Pierre Vogel, einer der bekanntesten deutschen Islamisten. Was er sagt, macht Eindruck auf manche.
Ihr habt keine Chance, euch heute körperlich vor dem Propheten zu stellen. Aber ihr habt eine einmalige Chance, nämlich den Propheten hier in Deutschland, in einer Zeit, wo der Islam bekämpft wird, in einer Zeit, wo man versucht, den Islam von innen mit Munafikun, Heuchlern zu verdrehen.
Den Islam oder was er dafür hält, sieht er in diesem Video vom Sommer 2022 bedroht. Etwa durch liberale Muslime, die sich für eine grundgesetzkonforme Auslegung und Praxis ihrer Religion engagieren.
Habe ich ihm Sachen aus einem Buch vorgelesen von jemandem, der in Deutschland dazu da ist, die Islamlehrer in den Schulen auszubilden, wo er sagt, dass die Muschrikun der Quraysh keine Kuffar waren.
Das arabische Wort Kuffar heißt auf Deutsch so viel wie ungläubig.
In dem Buch sagt der Atheisten sind auch keine Kuffar. Weißt du, wisst ihr, wer Kuffar sind in seinem Buch? Die Salafisten sind Kuffar. Ungelogen.
Der Gedanke, dass Salafisten die eigentlich Ungläubigen sein könnten, verstört ihn wohl. Denn Salafisten, also Leute wie er, nehmen den Koran wörtlich. Was vom Propheten Mohammed und den ersten drei Generationen von Muslimen im frühen Mittelalter überliefert ist, dem eifern sie nach. Und sie wollen, dass so auch alle anderen leben und maßen sich auch die Deutungshoheit darüber an, was islamisch sein soll und was nicht. Seit etwa 15 Jahren missioniert Pierre Vogel in sozialen Medien. Seine Videos zogen vor Jahren auch Rahim und Tugay in ihren Bann.
Ihr habt die einmalige Chance, den Propheten alaihi salatu salam zu verteidigen. Mit eurem Benehmen, mit eurem Charakter. Und indem ihr diese Religion lernt, indem ihr euch damit beschäftigt.
Bevor Rahim das erste Mal so ein Video sah, war der Islam für ihn vor allem Tradition. Rahim ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus dem Mittleren Osten und haben ihm die islamische Tradition vorgelebt. Moscheebesuche am Freitag gehören für ihn dazu. Als allzu religiös empfindet er sein früheres Leben nicht. Seine Geschichte zeigt, warum Menschen, die sich radikalisieren, sich selbst dabei gar nicht als radikal empfinden. Mit Anfang 20 wird er Vater. Seine Tochter stirbt bei der Geburt. Jetzt hat er viele religiöse Fragen, auf die er keine Antwort weiß. Etwa, wie erfolgt eine Bestattung korrekt nach islamischem Ritus?
Natürlich sucht man erstmal in seinem eigenen Umfeld danach und das ist immer sehr schwierig, weil man da manchmal auf zum Beispiel Fragen stellt, die nicht beantwortet werden können, weil da das Wissen einfach fehlt.
In seiner Moschee mag er auch niemanden fragen. Die Imame dort halten die Predigt auf Türkisch, das versteht er nicht.
Ob man sie jetzt versteht oder nicht, es sei nicht so schlimm, wie ich das mal gehört habe. Ja, die Absicht hat halt gezählt, warum man da hingeht. Und halt quasi das gemeinschaftliche Gebet zu verrichten, das war halt eigentlich das A und O bei der Sache.
Zu Beginn des vorigen Jahrzehnts finden in vielen Moscheen die islamischen Gottesdienste noch immer in den Sprachen der Länder statt, aus denen die Vorfahren der Muslime in Deutschland stammen, meist in Türkisch oder in Arabisch.
Das ist nicht nur die Sprache, das ist auch die Kultur,
sagt Psychologe Ahmad Mansour.
Wir haben in Deutschland Moscheen, die meistens von Ausland gesteuert und finanziert sind, die aber auch Imame und religiöse Autoritäten haben, die nicht in Deutschland sozialisiert. Das sind Menschen, die die Welten dieser Jugendlichen gar nicht kennen. Sie kennen die Sprache nicht, sie kennen aber das, was diese Jugendlichen beschäftigt, ihre Sozialisation, ihre Jugendkultur, ihre Probleme, ihre Identitätskonflikte, ihre Konflikte mit den Eltern, ihre Konflikte mit der Mehrheitsgesellschaft kennen sie nicht.
Deswegen geht Rahim auf der Suche nach deutschsprachigen Antworten auf seine religiösen Fragen ins Internet. Schnell findet er Seiten und Videos wie dieses hier.
Guck mal einer auf die Uhr, wenn er Sekundenzähler hat. Ich mach dir jetzt Islam, bring ich jetzt in 30 Sekunden bei.
Salafistenprediger Pierre Vogel schon 2007 auf YouTube.
Ganz einfach, kann jeder. Guckst du auf die Uhr? Okay, Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott ist der allmächtige Schöpferlenker, Herrscher des gesamten Universums. Dieser Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. Deswegen hat er Gesandte geschickt, deswegen hat er Bücher geschickt. Wer an die Gesandten glaubt und den Büchern folgt, wird ins Paradies gehen. Wer das nicht macht, der wird in die Hölle gehen. Der letzte Gesandte ist der Prophet Mohammed SAW. Er kam mit dem Buch, den Koran. An den hast du zu glauben, das ist die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes. So kommst du ins Paradies. Wenn du dich verweigerst, gehst du in die Hölle. Punkt. Das war Islam. Wie lange hat das gedauert?
Genau die versprochenen 30 Sekunden. Und für Rahim eine Offenbarung.
Da hat man dann irgendwo den Anklang gefunden, weil die mal neutral gepredigt haben, so aus meiner damaligen Sicht, wo man sagen kann, das hat halt alle betroffen. So jeden Menschen als einzelnen Individuum an sich, der sich das anhören kann, ohne jetzt so zum Beispiel türkischen Traditionen sehr stark orientiert ist oder afghanischen, albanischen, bosnischen etc. Das klang ziemlich neutral zu der Zeit für mich, das was salafistischen Prediger von sich gegeben hatten, wobei ich nicht wusste, dass es da um eine bestimmte Ideologie geht in dem Sinne.
Was Pierre Vogel auf YouTube erzählt, findet um 2010 in Berlin auch Tugay interessant. Seine Geschichte zeigt, wie eine starke Familie das Schlimmste verhindern kann. Tugay ist gebürtiger Berliner, damals ungefähr 13 und halbwaise. Vor ein paar Jahren ist sein Vater gestorben. Den hat Tugay als konservativen Muslim in Erinnerung. Und jetzt spürt er, dass er Männer anziehend findet. Um herauszufinden, was das für seinen Glauben bedeutet, sucht auch er im Internet. Bei Pierre Vogel findet er eine Antwort.
Der Pierre Vogel hatte da auch einen Mann in seinem Umfeld, den er kannte, der auch homosexuell ist, aber eben gegen diese Homosexualität ankämpft. Und den hat er dann als Beispiel genannt, als positives Beispiel für alle homosexuellen Muslime.
Die meist jungen Salafisten bedienen eine Nachfrage bei einem ebenfalls jungen Publikum, das anderswo wenig Ansprechendes zum Thema Religion findet, sagt Ahmad Mansour.
Diese Marktlücke haben die Salafisten großartig besetzt, indem sie auf Deutsch gepredigt haben und indem sie nicht nur in den Moscheen gepredigt haben, sondern in sozialen Medien, im Internet. Und da gab es ihnen die Macht, über den Islam, über die Theologie eigentlich das letzte Wort zu haben unter Jugendlichen.
Ortswechsel, ein paar Jahre früher. 2007 kommt Esmail in ein norddeutsches Gefängnis.
Es war schrecklich. Ich habe die ersten Nächte geweint, aber das habe ich natürlich niemandem erzählt. Man erzählt das niemandem, man will nicht schwach rüberkommen.
Seine Geschichte zeigt, wieso unter militanten Islamisten auffällig viele frühere Kriminelle sind, die erst im Knast fromm wurden. Esmail ist als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Seine Eltern beantragten Asyl. Dass sie aus dem ländlichen Libanon stammen und dort nicht behördlich registriert sein sollen, glauben die deutschen Behörden nicht. Aber ihr Aufenthalt wird immer wieder geduldet. Mit Anfang 20 ist Esmail mehrfach vorbestraft. Diebstahl, Einbruch, Fahren ohne Führerschein, Drogenbesitz und immer wieder gefährliche Körperverletzung, das erste Mal schon mit 15. Und wegen gefährlicher Körperverletzung muss er jetzt auch hinter Gitter. 2 Jahre und 3 Monate Jugendstrafe, weil er einen Menschen übel zugerichtet hat. Bei seinem Haftantritt liegt dieser Vorfall schon mehrere Jahre zurück.
Und ich wurde dann auch älter und wollte mit allem abschließen. Und dann kam auf einmal das Urteil und ich musste ins Gefängnis. Habe ich mir so gesagt, warum hast du dich geändert? Hast du angefangen, irgendwie zu arbeiten, dich zu verbessern? Und jetzt sitzt du im Gefängnis.
In der Zeit nach seiner Tat, attestieren ihm auch die Richter, hatte er sich zu ändern begonnen. Er heiratete eine Katholikin aus Polen, machte sich mit einer Imbissbude selbstständig, zahlte aus den geringen Einnahmen seine Schulden bei Gerichten und Anwälten ab. Mit dem Gefängnis hatte er nicht mehr gerechnet. Dort bestimmen Gewalt und Drogen den Alltag vieler Gefangener. Das alles kennt er von draußen, damit will er nichts mehr zu tun haben. Er merkt, es gibt verschiedene Gruppen von Gefangenen.
Und da haben Sie nicht viel Zeit. Alleine haben Sie keine Chance. Sie müssen sich dann einer Richtung sozusagen anpassen. Sie müssen sich entscheiden. Werden Sie Schläger, Drogendealer oder Konsument? Oder gläubig? Denn sonst gibt es nur noch die Rechtsradikalen. Die bleiben dann unter sich.
Und die hassen auch Menschen wie ihn. Bleiben also nur noch die Gläubigen. Und einer von denen, ein tiefgläubiger muslimischer Mitgefangener, macht Eindruck auf Esmail.
Ich dachte mir so, der ist bestimmt auch erst seit 2, 3 Tagen da. Weil der war sehr gut gelaunt, hat so eine Ruhe ausgestrahlt. 2 Köpfe kleiner als ich und hat so eine Stärke ausgestrahlt. Und dann habe ich ihn halt gefragt, Bruder, wie lange bist du hier? Sagt er, ich sitze seit 6 Jahren. Dann habe ich gleich nachgefragt, und sag mal, hast du irgendwie einen weg oder so? Wie kannst du noch so gut drauf sein? Das hat mich wirklich verändert.
Dass der Mitgefangene ein Radikaler ist, erkennt Esmail nicht.
Er war ja ein sogenannter Kulturmoslem. Das heißt, ich bin zwar Moslem, aber ich habe mich mit der Religion niemals auseinandergesetzt.
Der Radikalisierungsexperte Thomas Mücke. Ihn holte die Anstaltsleitung, weil sie Esmails Hinwendung zur Religion für gefährlich hielt.
Und da fing er ja an, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und das ist das Einfallstor für diejenigen, die dann die Möglichkeit sehen, der ist beeinflussbar, weil er auch ohne religiöse Kenntnisse, man ihm ja alles sagen kann, was der Islam ist.
Auch Rahim merkt nicht, dass er sich in die Gesellschaft von Radikalen begibt. In der Moschee lernt er eines Freitags einen zum Islam konvertierten Deutschen kennen. Der erzählt ihm von einer anderen, einer deutschsprachigen Moschee. Rahim geht mit und fühlt sich dort gleich viel wohler.
Die sind ziemlich offen gewesen. Also erstens waren da mehrere Nationalitäten so vertreten an sich. Und das hat es halt ausgemacht. Dort wurde auch viel auf Deutsch gepredigt und auch erzählt auf Deutsch. Es lag eher so im Vordergrund, dort auf Deutsch zu predigen. Und auch an sich, die Gemeinde war ziemlich offen, sehr freundlich und alles. Vor allem viele junge Leute waren dort. Ja, in anderen Moscheen sieht man immer nur die älteren Männer, die älteren Herren. Und da war es genau das Gegenteil eigentlich.
Dass das sein erster Schritt in Richtung Radikalisierung sein könnte, ahnt er da noch nicht. Ahmad Mansur.
Kein Radikaler, den ich kennengelernt habe, wird damals von sich sagen, er sei radikal. Sondern sie haben das Gefühl, anzukommen, die sind leidenschaftlich dabei, sie begreifen das nicht.
Was bedeutet Tarut? Sprachlich jemand, der seine Grenzen überschreitet. Inhaltlich alles, was neben Allah angebetet wird, bedeutet Tarut.
Das ist Ibrahim Abu Naji, ein weiterer Prediger, den Rahim auf YouTube entdeckt. In diesem Video von 2011 erklärt er zum Beispiel ganz genau, was ein Tarut sein soll, also ein Feind des Propheten Mohammed. Zum Beispiel:
Derjenige, der mit etwas anderem richtet, als was Allah offenbart hat. Der mit was anderem richtet als der Koran. Es ist Tarut. Der französische Gesetze oder italienische Gesetze oder weltliche Gesetze anstatt den Koran als Gesetzbuch nimmt.
Ab 2012 lässt Abu Naji kostenlos hunderttausende Koranexemplare in den Fußgängerzonen vieler Städte verteilen. Rahim ist von der Idee angetan.
Dann habe ich halt gefragt, ob ich da mal mitmachen kann. Ja. Und es hieß, ja, wir sind so viele Leute, das hat so ein bisschen Kriterien und dies und das, da musst du warten. Da habe ich halt eine Zeit lang gewartet und irgendwann mal wurde das weitergegeben an den Nächsten, weil der eine nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte aus irgendwelchen Gründen. Und dann konnte ich halt da mitmachen.
Radikalisierung sind immer Prozesse. Die fangen nicht damit an, dass jemand eine Waffe nimmt und Anschläge plant oder nach Syrien und Irak ausreist oder sich Terrororganisationen anschließt, sondern sie fängt an, dass man seine Verhaltens ändert, dass man bestimmte Moscheen besucht, dass man im sozialen Medien bestimmte Aussagen macht, dass man unterwegs mit bestimmten Personen.
Mit seinen neuen Kumpels erlebt Rahim auch einiges. Bonn, 5. Mai 2012. Etwa 30, 40 Leute halten Deutschlandfahnen und Plakate hoch. Auf manchen steht Freiheit statt Islam. Andere zeigen das Piktogramm einer Moschee rot durchgestrichen. Eine Demonstration der rechtsextremen Partei Pro NRW. Sie will hier Mohammed-Karikaturen zeigen vor einer saudi-arabischen Auslandsschule. Ein massives Polizeiaufgebot schirmt sie von der Gegendemo ab. Eine wütende Menge von mindestens 500 Männern, unter ihnen viele mit langen Bärten und wallenden Hosen. Aus ihrer Richtung fliegen Steine und Flaschen. Auch Rahim ist irgendwo dazwischen. Er hatte sich am Vorabend mit seinen neuen Freunden ins Auto gesetzt, fuhr stundenlang nach Bonn und machte die Nacht durch.
Mindestens 3 Polizisten werden beim Einsatz schwer verletzt. Sie liegen teilweise blutend am Boden, noch während die Krawalle laufen.
Es handelt sich offensichtlich um Gegendemonstranten aus dem salafistischen Umfeld, die da agiert haben.
So der Polizeisprecher zum WDR-Fernsehen.
Was aus heutiger Sicht eigentlich ja ziemlich schwachsinnig ist. Dass, ach egal, ja, dass ich darunter gefahren bin, okay. Aber sei es drum, ja. Das war Sinn und Zweck der Sache, zu sagen, hey, zu verhindern, dass die quasi diese Plakate zeigen.
Rahim kassiert eine Anzeige wegen Landfriedensbruch. Und der Staatsschutz bestellt ihn zu einer sogenannten Gefährderansprache ein. Ein knappes Jahr später bringt ihn seine neue, eifrig praktizierte Religiosität wieder in Konflikt mit dem Gesetz, wie dieses YouTube-Video dokumentiert.
Wenn du hier von einer Freiheit redest, warum hast du dann ein Problem mit Moscheen in Deutschland? Das ist keine Freiheit. Das ist deine Ideologie, die du hier verbreitest, dein Müll einfach nur, okay?
Wir haben ein Problem mit einer Moschee, die von einem arabischen Staat finanziert wird, der Al-Qaida, Taliban und Hamas finanziert. Was halten Sie von Al-Qaida?
Rahim im Wortgefecht mit einem Rechtsextremisten in einer Fußgängerzone, der dort Reden über den Islam schwingt und Moscheen verhindern will. Rahim begegnet ihm da nicht zum ersten Mal.
Ab und zu, wenn ich mal in der Stadt da war und er zufällig da irgendwie da sein Ding gehabt hat, jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeigegangen bin, hat er aufgeschrien und mit dem Finger auf mich gezeigt und so quasi richtig provokant gewesen. Aber mich hat das gar nicht interessiert zu der Zeit, wer er ist, was er redet, das null. Und das hat er 2-3 Male gemacht.
Warum der Rechtsextremist so auf ihn reagierte, erklärt Rahim mit seinem damaligen Äußeren.
Ich bin ein dunkler Typ, etwas längerer Bart und das war immer sein Anhaltspunkt zu sagen, ah, da ist ja so einer oder ah, schau dir den an oder ah, und er hat es halt immer wieder probiert gehabt. Und mich hat das nie interessiert. Aber an dem Tag hatte ich mir mal so gedacht, hey, quatsch doch einfach mal mit dem so.
Soweit die Vorgeschichte des Videos. Eines Videos, das einen sehr wütenden Rahim zeigt.
Was halten Sie von Al-Qaida?
Das wissen wir, Al-Qaida ist das Beste, was es gibt, sag ich dir ganz ehrlich.
Strafrechtlich relevanter Höhepunkt.
Du willst mir den Kopf aufschneiden.
Ich würde so gerne tun, das glaubst du mir gar nicht.
Das Ganze hat zweierlei Nachspiel. 10 Monate Bewährungsstrafe für Rahim wegen Bedrohung. Und hunderttausende Klicks für das Video. Seine Bekanntheit in der Islamistenszene steigert sich enorm.
Und dadurch haben sich leider Türen geöffnet, die hätten verschlossen bleiben sollen in dem Sinne. Da kam ziemlich positives Feedback für diese Aktion, die ich gebracht hatte. Es war aber gar nicht für diese Sache bestimmt. Es war ja eine Sache zwischen mir persönlich und ihm. Das war mein persönliches Anliegen, was ich da mit ihm diskutiert hatte. Aber es hat halt dann einen ganz anderen Ausmaß angenommen, das Ganze.
Etwa zur gleichen Zeit in Berlin. Dugay, der durch religiöse Anstrengungen sein Schwulsein loswerden will, verändert ebenfalls sein Äußeres. Er trägt jetzt manchmal lange Gewänder. Seine Familie ist entsetzt.
Die haben gesagt, hör auf, und haben sich auch Sorgen gemacht. Ich kann mich an eine Aussage erinnern, die immer wieder kam. Hör auf, zieh dich nicht so an, du wirst noch von Nazis zusammengeschlagen. Und da hatte ich dann auch Angst vor und habe das deswegen auch sehr selten gemacht. Ich kann mich erinnern, da sind wir zum Brandenburger Tor gegangen mit dieser Kleidung. Und da ist ja die US-Botschaft und wir wollten, glaube ich, einfach nur provokativ sein. Dachten wir, als ob das die Botschaft am Ende interessiert, wie wir da angezogen sind. Und da hat mein Herz aber auch gepumpt. Ich war ziemlich nervös und da dachte ich, okay, das ist wirklich nichts für mich.
Er besucht ein Gymnasium, ist in der 11. Klasse. Freitags schwänzt er einzelne Unterrichtsstunden, um zum Beten in eine Moschee zu gehen. War er bis zur 10. Klasse immer Jahrgangsbester, geht es mit seinen Noten nun rapide bergab. Das und die vielen Fehlstunden auf seinem Zeugnis handeln ihm großen Ärger ein mit seiner Mutter.
Sie hat gefragt, was das soll und so weiter, also war immer sehr sauer natürlich. Das hat sie natürlich sehr enttäuscht. Es tat mir dann auch leid, weil sie offensichtlich auch traurig war. Aber ja, viel konnte sie nicht machen. Es konnte mich da nicht kontrollieren.
Dass er neuerdings nicht mehr in Supermärkte will, wo es Schweinefleisch und Alkohol gibt, belastet ebenfalls den Familienfrieden. Ihm ist auf einmal wichtig, dass sein Fleisch Halal ist, also dem islamischen Reinheitsgebot entsprechend. Doch beim gemeinsamen Wocheneinkauf behält seine Mutter das letzte Wort.
Ich habe versucht zu sagen, lass uns doch hier nur beim Türken einkaufen gehen, weil da gibt es nur Halalfleisch und gar kein Alkohol. Wollte sie natürlich nicht, ganz normal, und dann... Wenn ich ihr tragen helfen will, muss ich halt dann mit zum Lidl gehen. Und dann ist es auch so passiert. Aber für mich selbst habe ich es auch nicht strikt durchgezogen.
Er merkt, wie seine zur Schau gestellte Frömmigkeit seine Familie betrübt. Wie manche Freunde deshalb auf Abstand zu ihm gehen. Trotzdem sieht er sich auf dem richtigen Weg.
Ich war ziemlich fest in meiner Weltanschauung, in meinen religiösen Überzeugungen. Und ja, ich habe auch gedacht, es gibt keinen Grund, sich Sorgen um mich zu machen, weil ich mache ja eigentlich nichts außer ein guter Muslim sein. Das heißt, da habe ich mir keine großen Sorgen gemacht und dachte mir, wenn überhaupt, ja, so ist es nun mal, wenn man ein guter Muslim ist, dann gehen die anderen auf Distanz, die halt weniger gut sind oder überhaupt nicht gut, die keine Muslime sind.
Dafür macht er sich Sorgen um das Seelenheil seiner Mutter.
Ich hatte Angst, dass sie in die Hölle kommt, dafür, dass sie bestimmte Sachen nicht einhalten will, dass man eben nicht da einkaufen geht, dass man immer zum Freitagsgebet gehen muss, 5-mal am Tag beten muss und so weiter. Und das ist auch eine Sorge, die ist mir bei vielen aufgefallen, die ich so kennengelernt habe. Die waren alle viel radikaler, viel religiöser als ihre Eltern. Und das war eine Sorge, die wir alle geteilt haben, dass unsere Eltern in die Hölle kommen dafür. Und das war deswegen auch immer Bestandteil des Gebets, dass Gott den Eltern verzeiht dafür, was sie eben falsch machen, was ihnen falsch beigebracht wurde. Ziemlich arrogant eigentlich.
Den Streit mit seiner Familie, sein Versagen in der Schule, diesen Preis zahlt er für seinen radikalen Glaubenseifer. Dabei soll ihm dieser Eifer bloß dazu dienen, etwas loszuwerden, das ihn bedrückt und worüber er mit niemandem reden kann. Seine Zuneigung zu Männern.
Ich dachte, ich kann nur heterosexuell werden, wenn ich auch wirklich ein guter Muslim bin.
Ein guter Muslim werden, das will auch Esmail. Aus anderen Gründen. Für ihn ist der Islam ein Weg, sich von den im Knast kursierenden Drogen fernzuhalten und Ärger aus dem Weg zu gehen.
Wenn ich bete und mich jeden Tag an meine Pflichten halte, dann habe ich keine Zeit für Drogen. So habe ich mich selber auch irgendwo therapiert und mir gesagt, guck mal, wenn du dich an deine Religion gehalten hättest, dann wärst du ja hier nie gelandet, weil Religion verbietet Drogen. Religion verbietet Gewalt. Religion verbietet das. Religion verbietet alles, was mich hier reingebracht hat. Ich habe dann auch das gespürt und ich wurde auch selbstbewusster und stärker.
Schon bald lässt Esmail sich einen langen Bart wachsen und will seiner Frau am Besuchstag auf einmal vorschreiben, wie sie sich kleiden soll. Außerdem treibt er, ohnehin von kräftiger Statur, jetzt öfters Sport. Ein kraftstrotzender junger Mann mit neuerdings langem Bart, gewachsenem Selbstbewusstsein und einer neu gewonnenen Autorität unter den Mitgefangenen. Das macht die Gefängnisleitung misstrauisch. Bei Rahim ist es der Tod seines neugeborenen Kindes, bei Tugay der Tod des Vaters und seine aufkeimende Homosexualität, bei Esmail die Erfahrung, nicht dazu zu gehören, die Haftstrafe und die Trennung der Eltern. Alle drei machten tief einschneidende Erfahrungen in jungen Jahren.
Das sind Faktoren, die nicht nur bei diesen drei Fällen, sondern bei vielen anderen dazu führen, dass eine persönliche Krise entsteht und diese Menschen auf der Suche sind,
sagt Psychologe Ahmad Mansour.
Sie suchen nicht nach Religion, sie suchen nicht nach Radikalisierung. Sie suchen erstmal nach Entlastung, sie suchen nach Antworten, sie suchen nach Ende dieser persönlichen Last und Krise. Und leider finden viele in unserer Gesellschaft diese Entlastung in radikaler Gruppierungen, weil die Zivilgesellschaft noch nicht so stark ist, um Angebote zu machen für diese Menschen, sie zu erreichen.
Für die Salafisten-Szene wird der Bürgerkrieg in Syrien 2013 ein großes Thema. Das säkulare Assad-Regime gegen eine Vielzahl Islamisten-Milizen, darunter den salafistischen Islamischen Staat. Mit dieser Lesart wollen sie Unterstützung mobilisieren. Dass sowohl der syrische Diktator als auch die westlichen Staaten gegen die islamistischen Terrormilizen stehen, ist aus Sicht der Salafisten wieder ein Beweis, dass sich die Welt gegen die Muslime verschworen hat. Syrien ist auch für Tugay ein Thema.
Ich habe tatsächlich viel darüber nachgedacht, auch nach Syrien zu fahren. Ich war zu der Zeit ziemlich depressiv, weil ich eben immer noch homosexuell war, weil mein Vater tot war, weil nicht so lief, wie es laufen sollte im Leben zu dem Moment. Und ich dachte, das ist auch ein Schlüssel zum Paradies sozusagen oder wie so ein Shortcut ins Paradies. Jetzt kommst du halt schnell hin, wenn du dort stirbst. Und das wäre dann schnell gegangen und ich wäre tot. Das wäre wie so ein Suizid, der erlaubt ist.
Rahim kann sich dem Thema Syrien ebenfalls kaum entziehen.
Das Problem lag halt darin, dass die Propagandavideos seitens der Islamisten und alles immer mehr wurden in dieser Hinsicht. Und natürlich ja viele Prediger, die bekannt sind, darüber gepredigt hatten. Und dann hieß es ja, macht Spenden, helft auf jede erdenkliche Art und Weise, bla bla. Und irgendwann mal war das halt nur noch im Fokus, das Ganze.
Trotz seiner Bewährungsstrafe wegen Bedrohung des Rechtsextremisten gelingt es ihm nicht, Ärger aus dem Weg zu gehen. Er reißt Wahlplakate von dessen Partei ab und wird dabei von der Polizei erwischt. Er fürchtet den Widerruf seiner Bewährung. Außerdem hat er gerade seine Arbeit verloren. Ihn hält nichts mehr. Um dem Knast zu entgehen, sieht er einen Ausweg, ein Kampfeinsatz für den Islam. In Syrien.
Naja, wenn alle Stricke erstmal gerissen sind und man keinen Ausweg mehr hat und nur noch den und ich selber nicht weiter weiß, einem quasi bestimmte Behörden im Nacken sitzen, dann denke ich nicht, dass da viel Wahl bleibt. Ja, so einfach ist es. Zu der Zeit auf gar keinen Fall, vor allem nicht, wenn man so eingestellt ist und weiß, hey, ich kann da jederzeit hin, wenn ich will.
Er kauft sich ein One-Way-Ticket nach Adana im Südosten der Türkei. Von dort sind es noch 2,5 Autostunden bis zur syrischen Grenze. Über Facebook hat er Kontakt zu Leuten aufgenommen, die ihn nach Syrien einschleusen können. Schließlich steht Rahim am Ufer eines Flusses, der die Grenze zwischen den beiden Ländern bildet. Am anderen Ufer erwarten ihn Mitglieder einer Islamistenmiliz.
Radikalisierung. Einmal Islamismus und zurück. Von Frank Drescher. Teil 2. Wege hinaus.
Der Zweifel dann kam erst ganz zum Schluss, wo dann echt schon vieles passiert ist im Krieg und alles, die Angriffe und so weiter. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, dass das hier alles nicht richtig ist, was wir hier machen. Sei es islamisch gesehen, sei es moralisch gesehen, sei es menschlich gesehen. Das war einfach falsch.
Die Erkenntnis kam Rahim 2014 in Syrien. Dort hatte er sich ein paar Monate zuvor einer islamistischen Miliz angeschlossen. Aus Deutschland war er vor einem möglichen Widerruf seiner Bewährungsstrafe wegen Bedrohung geflohen. Rahims richtiger Name soll nicht im Radio zu hören sein.
Ich habe jetzt die ganze Zeit gebetet, ich habe gefastet, freiwillig, an Dienstagen und an Donnerstagen, was die Sunna ist, das, was der Prophet gemacht hat. Trotzdem bin ich schwul. Da dachte ich dann eben, entweder es gibt diesen Gott gar nicht, zu dem ich die ganze Zeit bete, oder Gott sagt, das ist überhaupt kein Problem, dass ich schwul bin.
Die Erkenntnis kam Tugay, nachdem er jahrelang versucht hatte, seine Homosexualität mit Beten und radikaler Religionsausübung zu bekämpfen. In seinen dunkelsten Momenten hatte auch er über eine Ausreise nach Syrien nachgedacht.
Ich habe immer gespürt, dass die Angst haben vor mir. Das habe ich gespürt. Zum Beispiel bei der Haftraumkontrolle. Dann war das so meistens, dass 2 Bedienstete das gemacht haben. Aber bei mir kamen so gleich 6, 7 Bedienstete.
Bei Esmail, der unerkannt bleiben möchte und auch seine Stimme nicht im Radio hören will, brauchte es einen Denkanstoß von außen. Um der Gewalt- und Drogenkriminalität im Gefängnis zu entgehen, hatte er sich strenggläubigen Muslimen angeschlossen.
Es war nicht so leicht, dieses Treffen zu organisieren, weil die Anstalt die Person als für sehr gefährlich einstufte. Es war deutlich zu spüren gewesen, dass er voller Misstrauen ist. Er hielt seine Hände an den Armlehnen fest und war eigentlich sprungbereit.
Thomas Mücke hat an Esmails Läuterung der sogenannten Deradikalisierung mitgewirkt. Der Politikwissenschaftler und Pädagoge ist Geschäftsführer von Violence Prevention Network. Die gemeinnützige Organisation arbeitet sozialpädagogisch mit Extremisten und hilft ihnen beim Ausstieg und danach.
Es geht nicht um Theologie, es geht nicht um politische Auseinandersetzung, es geht nicht um religiöse neue Interpretation, sondern es geht darum, was war in ihrer Biografie so brüchig, was gab es da für Momente, die diese Radikalisierung überhaupt ermöglicht haben und wie können wir diese Momente nochmal reflektieren und vielleicht auch sichtbarer machen und dadurch vielleicht auch eine gewisse Frieden finden mit diesen Krisen.
Ahmad Mansur ist Psychologe und arbeitet für die Berliner Beratungsstelle Hayat als Familienberater in der Deradikalisierung. Außerdem bildet er mit seinem eigenen Unternehmen Mind Prevention Lehrerinnen, Polizisten und Justizvollzugsbeschäftigte fort. Aleppo, 6. Februar 2014. Das ist die Tonspur eines Videos, das den Angriff dreier Islamistenmilizen auf das Zentralgefängnis der syrischen Großstadt zeigt. Zu einer der 3 Milizen gehört Rahim. Er muss ganz in der Nähe gewesen sein, als diese Aufnahmen entstanden sind. Reden will er nicht mehr darüber. Die Erinnerung daran belastet ihn zu sehr. Auskunft gibt auch sein Gerichtsurteil. Auskunft darüber, in welchen Abgrund er gefallen ist, nachdem er sich ein paar Jahre zuvor im Internet bloß über islamische Bestattungsriten informieren wollte, nach dem Tod seiner Tochter kurz nach ihrer Geburt. Analysen deutscher Sicherheitsbehörden zufolge ist das Video authentisch. Es zeigt ab Minute 19 einen Lastwagen, dessen Führerhaus auf bizarr anmutende Weise von allen Seiten mit Stahlplatten gepanzert und von vorn und hinten mit einer Flagge behängt ist. Die Gerichtssachverständigen haben sie als Flagge der islamistischen Al-Nusra-Front identifiziert, einem syrischen Ableger von Al-Qaida. Der Lastwagen fährt in Richtung eines Gebäudekomplexes und dann steigt ein schwarzer Rauchpilz auf.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Einer libanesischen Webseite zufolge sollen es 20 Tonnen Sprengstoff gewesen sein, die da gerade explodiert sind. Wie viele Menschen der Selbstmordattentäter getötet oder verletzt hat, darüber gibt es widersprüchliche Angaben. Manche Quellen behaupten 2, andere 8. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden sind im Zentralgefängnis von Aleppo Schwerverbrecher inhaftiert. Es dient dem Assad-Regime aber auch als Folterknast für politische Gefangene. Ihretwegen ist auch Rahim hier. Laut Ermittlungsakten sagte er in einem abgehörten Telefonat:
Da wollen wir einen Knast befreien. Da sind 4000 muslimische Frauen und Männer gefangen. 6000. Und das greifen wir dann an und versuchen, die dann alle zu befreien. Weißt du?
Einige Tage später nimmt er mit seinem Telefon eine Audiodatei auf, in der er seinen letzten Willen erklärt. Ob er in Syrien wirklich dort ist, wo er hin wollte, dazu waren ihm zuvor aber schon erste Zweifel gekommen, als es zu einer Spaltung der Miliz kam. Um Abstand zu gewinnen, ging er da für einige Wochen in die Türkei zurück.
Genau diese inneren Konflikte sind der Anfang von einer Destabilisierung der Ideologie, die beim zweiten Schritt zu Distanzierung führt und im dritten Schritt dann zu Aussteigen führen konnte.
Soweit ist Rahim aber da noch nicht. Andererseits, in Deutschland wartet ein Haftbefehl auf ihn. Und so kehrt er zu seiner Miliz nach Syrien zurück und nimmt an dem Angriff auf das Zentralgefängnis von Aleppo teil. Seine Einheit besetzt ein halbfertiges Gebäude in der Nähe. Die Kämpfer geraten unter Beschuss. Maschinengewehrfeuer, Handgranaten, Raketen. Dazu Bomben aus Kampfjets. Aus dem Rohbau heraus hätten auch Scharfschützen gegen die Truppen des Assad-Regimes operiert. Bis zu 300 Leute sind in dem vierstöckigen Rohbau. Rahim harrt mit 50 von ihnen darin 2 Wochen lang aus. Warum sie dort die Stellung halten sollen, hat niemand erklärt. 2 Wochen bestehen Rahims Tage aus Schlafen, Beten und Gewehrputzen. In der Nähe des Hauses habe die ganze Zeit die Leiche eines beim Angriff getöteten Kämpfers gelegen. Es seien immer wieder Schüsse auf das Gebäude gefallen, vereinzelt auch Raketen eingeschlagen. Nach der Gewöhnung daran habe er große Langeweile empfunden. Einmal schießt er eine Mörsergranate ab. Ob er jemanden tötet oder verletzt, ist unklar. Später wird ein deutsches Gericht das als Mordversuch verurteilen. Rahims Zweifel werden jetzt mächtiger. Wieder verlässt er die Miliz in Richtung Türkei. Diesmal endgültig. Er fährt nach Istanbul.
Das Problem ist, sie müssen erstmal klarkommen auf diesen ganzen Scheiß so. Sie sind dann immer so auf 2 Seiten unterwegs, ja, und fragen oder hinterfragen sich selber, ist das falsch, was ich jetzt gerade mache, wieder hier wegzugehen? Und dann hat man niemanden, den man zu Rate ziehen kann. Und dann muss man halt selber mit der Situation klarkommen. Und das macht das Ganze sehr schwer.
Rahim will heimlich zurück nach Deutschland und fliegt via Ukraine nach Prag. Dort wird er bei der Einreise verhaftet und nach Deutschland überstellt. Erst jetzt, in Untersuchungshaft, erzählt er, bekommt er den Kopf wieder klar.
Dann kam halt nach und nach so in der Isolationszelle so der Gedankenflash nacheinander, so was man gemacht hat, für wen, wieso, weshalb, warum. Dann hat es halt Klick gemacht, so was für einen Scheiß man eigentlich gemacht hat. Ja. Da hat es halt richtig Klick gemacht. Ja, und das hat mich dann selber sehr so schockiert, was für einen Weg ich eingeschlagen habe für Menschen, die ich nicht mal kenne und wie weit ich gehen wollte.
Einsichten, für die Rahim beinahe mit seinem Leben bezahlt hätte. So weit hätte es nicht kommen brauchen, meint Ahmad Mansur.
Wir müssen uns um diese Menschen kämpfen. Sie müssen das Gefühl haben, diese Gesellschaft will sie erreichen. Sie will sie gewinnen. Sie hat sie nicht aufgegeben.
Das sei selbst dann noch möglich, wenn jemand bereits in ein Kriegsgebiet ausgereist ist, vorausgesetzt, es gibt jemanden, zu dem ein Extremist noch eine starke Bindung spürt.
Diejenigen, die zurückgekehrt sind, die haben Eltern gehabt, die für sie gekämpft haben, die mit ihnen kommunizieren, die immer wieder gesagt, komm zurück, wir lieben dich, wir wollen dich hier haben, die auch gezeigt haben, dass außerhalb dieser ideologischen Blase eine andere Möglichkeiten gibt. Und das wäre enorm wichtig, das immer vor Augen zu behalten und diese Angebote auch sichtbarer für diese Menschen zu machen.
Die starke Bindung zu seiner Mutter hat Tugay etwa von einer Ausreise nach Syrien abgehalten.
Ich habe viel darüber nachgedacht über Jahre, aber dachte immer, wenn ich das machen würde, wäre meine Mutter auch am Boden zerstört. Und das konnte ich nicht. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war. Es kann sein, dass ich mir das eingeredet habe, weil ich Angst hätte oder es mich nicht getraut hätte.
Auffällig bei vielen Extremistenbiografien ist eine fehlende oder problematische Bindung zum Vater. Und dieses Muster zeigt sich auch bei Tugay und bei Esmail, der von einem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater berichtet. Kurz nach Esmails Inhaftierung verlässt der die Familie.
Der ist einfach gegangen und hat sich eine neue Frau gesucht, die 30 Jahre jünger ist. Und er hat uns dann gelöscht, also hat sich dann gar nicht mehr gemeldet. Und meine Mama stand dann hier mit meinen 6 Geschwistern alleine, spricht kein Deutsch. Allein in der Stadt und ich im Gefängnis und mein Bruder auch im Gefängnis.
Es ist eine Krise, die in den jungen Menschen präsent ist, mit denen er nicht weiß, wie er umgehen soll. Wenn man von radikalisierten Menschen spricht, es gab immer davor einen Schmerz, mit dem der junge Mensch nicht klargekommen ist. Und der wird verdeckt in dem Moment, wenn er in einer extremistischen Szene Gemeinschaft, Zuwendung, Zuneigung, aber vor allen Dingen auch Anerkennung erfährt.
Deradikalisierungsexperte Thomas Mücke.
Das haben wir sehr oft, dass es hier um Anerkennungsdefizite im familiären Bereich geht. Da fischen dann die Extremisten, die rekrutieren, fischen darum.
Bei Extremistenbiografien fällt auch noch etwas anderes auf. Exemplarisch dafür steht Esmails Entwicklung im Gefängnis, wo ihn ein Mitgefangener auf den Pfad einer vermeintlichen, nämlich radikal-islamischen Tugend brachte. Um im Knast zu überleben, sieht sich Esmail vor die Wahl gestellt, sich einer von 3 Gruppen anzuschließen. Die Rechtsextremen scheiden für Esmail schon mal aus. Von Schlägern und Drogenszene will er sich auch fernhalten. Bleiben nur noch die Religiösen. Die Art, wie ein frommer Mitgefangener ihn anspricht, löst in ihm etwas aus.
Weißt du, wie viele Sachen du angestellt hast, die gegen deine Religion sind? Allein, dass du hier sitzt, ist eine der größten Sünden. Du hast bestimmt geklaut, Drogen verkauft. Mach dir darüber Gedanken. Ich bin wirklich in meinen Haftraum gegangen und habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, was er mir gesagt hat. Und dann kam mir so mein ganzes Leben vor Augen. Ich bin im Gefängnis. Tiefer als null sozusagen. Geht nicht mehr.
Das Beten aber macht ihm wieder Mut. Darum will er mehr über den Islam erfahren. Doch der Gefängnisimam kommt nur einmal im Monat und spricht Türkisch, kein Arabisch oder Deutsch. So wird der Mitgefangene seine wichtigste Quelle religiösen Wissens.
Ich war neidisch, ich muss echt sagen. So ein kleiner Mann, also ein kleiner Mensch, 2 Köpfe kleiner, sprach so schön und so selbstbewusst. Und ich sitze da mit meinem großen Körper und komme mir voll doof vor. Das, was ich bei diesem Menschen gesehen habe, das wollte ich auch. Und der Weg dahin war auch dann, religiös zu werden, anzufangen, zu beten, meine Religion kennenzulernen.
Islamisten nutzen aus, dass Kriminelle besonders empfänglich für ihre Art des Zuspruchs sind, sagt Thomas Mücke.
Die sozusagen in den Wegen die Gesellschaft sozial integriert gescheitert sind. Und die sind dann sehr anfällig für so einfache Erklärungsmustern. Es liegt daran, weil du muslimisch verwurzelt bin, weil Muslime weltweit verfolgt sind, also die sich selbst nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, das hat etwas mit mir zu tun. Also irgendwie, wenn man das Gefühl hat, im Leben irgendwo gescheitert zu sein, gibt es ja immer die Gefahr, dass man nach etwas Äußeren sucht, was für mein persönliches Scheitern verantwortlich ist.
Solche Einfallstore versuchen Extremisten sogar in ihrer Kommunikation gezielt anzusprechen.
Manchmal schaffen Leute mit der schlimmsten Vergangenheit die beste Zukunft.
Mit diesem Slogan warb eine britische Dschihadistengruppe auf Facebook um Anhänger. Das King's College in London hat 2016 für eine Studie die Lebensläufe von 79 Islamisten untersucht, die in Europa Terroranschläge verübt haben oder kurz davor gefasst wurden. 45 von ihnen, das sind 57%, waren vor ihrer Radikalisierung im Gefängnis. Diesen hohen Anteil gewöhnlicher Krimineller erklären die Autoren so.
Gefängnisse sind Orte der Anfälligkeit, an denen Extremisten reichlich zornige junge Männer finden, die reif für die Radikalisierung sind. Sie bringen Kriminelle und Terroristen zusammen und schaffen daher Gelegenheiten zur Vernetzung und zur wechselseitigen Anstiftung.
Hinzu komme, dass Dschihadisten gewöhnliche Kriminalität als Mittel zur Terrorfinanzierung billigen würden. So seien 40% der Terroranschläge in Europa durch Delikte wie Drogenhandel, Produktpiraterie, Kreditbetrug und Einbruchdiebstahl finanziert worden. Einen ähnlich großen Anteil stellte ebenfalls 2016 eine Studie von BKA, Verfassungsschutz und hessischem Innenministerium unter 778 nach Syrien ausgereisten Extremisten fest. Zwei Drittel von ihnen waren vorher mit Gewalt-, Eigentums- und Drogendelikten auffällig geworden. So wie Esmail. Nachdem der afghanische Gefangene, der ihm den Weg zum Glauben gezeigt hatte, die Anstalt verlassen hat, wird Esmail allmählich derjenige, dessen Wort unter den Gefangenen Gewicht hat.
Viele Konflikte oder Schlägereien konnte ich verhindern, indem ich denen gesagt habe, im Islam sind wir Brüder, im Islam dürfen wir uns nicht schlagen. Im Islam dürfen wir das nicht. Dein Blut und dein Geld und dein Reichtum ist für einen Moslem haram, also nicht erlaubt. Und ich habe so viel schlichten können mit dem wenigen Wissen, das ich hatte.
Aber warum werden junge Männer wie Esmail überhaupt kriminell? Ende der 80er Jahre kommt die Familie nach Deutschland und beantragt Asyl. Papiere haben sie nicht. Sie behaupten, aus einem libanesischen Dorf geflohen zu sein, wo es keine amtliche Registrierung gäbe. Im Libanon herrscht damals Bürgerkrieg. Die deutschen Behörden glauben der Familie zwar nicht, erteilen ihr aber eine Duldung. Denn ohne Ausweisdokumente können sie sie nirgendwohin abschieben. Bis zur Einschulung lernt Esmail kaum Deutsch. Schnell fällt er in der Schule unangenehm auf.
Ich habe mich geschlagen mit den anderen Kindern. Weil ich Angst hatte, Deutsch zu sprechen, weil ich konnte das nicht. Ich wollte das nicht. Zum Beispiel mein erstes Wort war Apfel. Und ich habe dazu immer Affe gesagt. Und dann haben die gelacht, die Mitschüler. Und ich hatte dann immer Angst, das auszusprechen. Überhaupt Deutsch zu sprechen. Und habe dann die geschlagen. Habe mich so gewehrt, dass ich die geschlagen habe oder denen was kaputt gemacht habe.
Unter seinen Mitschülern, Kindern ordentlich verdienender Industriearbeiter, fühlt er sich als Außenseiter.
Wir sind zu Fuß zur Schule gekommen. Die wurden gefahren von ihren Eltern. Das vergesse ich nicht. Wir konnten uns nicht mal ein Fahrrad leisten.
Weil er im Unterricht nicht mitkommt, muss er auf eine Sonderschule.
Das hat wehgetan, weil das war bekannt, dass das eine schlechte Schule ist. Und dort nur Kinder saßen, die sowieso nichts können. Nicht lesen, nicht schreiben.
Auf der Sonderschule trifft er Mitschüler, die ebenfalls wegen mangelnder Deutschkenntnisse dort gelandet sind. Einer seiner Lehrer erweist sich als Lichtblick für ihn.
Ich kann mich an Esmail gut erinnern, weil es war ein sehr freundlicher und aufgeschlossener Schüler.
Klaus Eigenbrot ist inzwischen pensioniert.
Wir haben oft in den Pausen miteinander gesprochen, weil er so, ja, auch niemand hatte, mit dem er mal über seine Probleme sprechen konnte. Das merkte man so richtig. Ich weiß noch, er hatte mir mal erzählt, dass er eine Schlägerei hatte mit einem 40-Jährigen und er war damals, glaube ich, 15. Und dann, das hat ihn irgendwie belastet. Und was würden Sie denn sagen, wenn der Sie dauernd beleidigt, ne? Naja, und dann hat er den zusammengeschlagen mit diesen 40-Jährigen, ne? Naja, und es war ihm wichtig, mit jemandem mal darüber zu sprechen. Und ich habe das immer gern gemacht.
Wir hatten einen Lehrer, der hat zu mir gesagt, du brauchst doch gar nicht zur Schule zu kommen. Es würde auch niemanden stören. Und ich hab's dann gemacht.
Dann schreien die da rum, ihr seid doch das letzte Volk, ne, und sowas. Hab ich erlebt, ne. Dann steht man als Lehrer daneben und kommt sich richtig blöd vor. Aber man kann jetzt seinen Kollegen auch nicht in die Pfanne hauen und sagen, wie können, so, das muss dann schon der Schulleiter machen, wenn überhaupt, ne. Aber das ist dann sehr unangenehm für einen, ne, wenn man das erlebt, ne. Das habe ich also schon mehrmals erlebt, ne. Ja, leider.
Und Esmail erlebt auch immer wieder Diskriminierung durch Deutsche, deren Vorfahren seit vielen Generationen hier leben und ihm zu verstehen geben, dass er hier nicht willkommen sei. Was ihm die Haftstrafe einbringt, ist so eine Situation. Er verliert die Beherrschung, als er einen Busfahrer zur Rede stellen will, der ihn offenbar übersehen und darum fast überfahren hätte.
Bin ich also zitternd hin. Du Hurensohn, hast du keine Augen? Ich ficke deine Mutter. Und dann sagt er nur, ihr scheiß Kanaken geht dahin, wo ihr herkommt. Das war der Auslöser. Und dann sind wir da reingestürmt. Ich kann mich noch erinnern. Irgendwann hat mir meine Hand so wehgetan, dass ich mich dann an den Stangen festgehalten habe und mit meinen Füßen auf sein Gesicht eingeschlagen habe. Und wo dann dieses ganze Blut, dann war ich irgendwie unter Schock.
Sein Urteil deswegen, 2 Jahre und 3 Monate Haft.
Egal welche Diskriminierungserfahrung ein Mensch erlebt hat, ist das nie die Rechtfertigung, Schaden und Leid anderen Menschen zuzufügen.
Sagt Thomas Mücke vom Violence Prevention Network, der Esmail deradikalisiert hat.
Die Kriminalität, die er dann begangen hat, der ja natürlich auch Straftaten begangen, wo andere Menschen zu Schaden gekommen sind. Und das darf man nicht durch Diskriminierung entschuldigen. Aber man muss versuchen, den Prozess zu verstehen, damit er sich selber auch verstehen kann, wie es dazu kommen konnte, damit er selbst auch die Möglichkeit hat, das zu ändern.
Bei der ersten Begegnung mit Thomas Mücke im Gefängnis ist Esmail sehr misstrauisch.
Da habe ich echt gedacht, okay, die haben mir hier jetzt hier einen Polizisten geschickt. Die wollen jetzt bestimmt noch meine Straftaten rausholen, wo sie mich nicht erwischt haben. Irgendetwas wollen sie mit mir machen, weil das ist ja nicht normal.
Ich weiß, dass mir Menschen mit hohem Misstrauen begegnen. Das akzeptiere ich erstmal. Und ich muss auch ihm erstmal die Möglichkeit geben, dass er die Chance hat, mich als Person wahrzunehmen. Und erst dann wird sich dann schrittweise ein Vertrauen entwickeln. Es war sehr konfrontativ in der Sitzhaltung, wie er mir gegenüber saß. Und er war am Anfang, denke ich mir, auch nicht bereit, erstmal auf sich dieses Gespräch einzulassen.
Aber dass ich irgendwie mit Radikalismus und sowas in Verbindung gebracht wurde, hätte ich nie gedacht. Das schleicht sich so ein. Bei Thomas Mücke war der Schlüssel, dass er mir das gegeben hat, was ich die ganze Zeit im Gefängnis gesucht habe. Er hat mir auf Deutsch über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, seine Geschichten und über ihn das, was ich wissen wollte, auf Deutsch gegeben. Weil eine andere Sprache lesen oder schreiben konnte ich nicht. Nur auf Deutsch. Und das war der Schlüssel zu mir. Und dieses Gefühl zu geben, sie sind ein Mensch. Für die Angestellten da im Gefängnis ist man so Abschaum. Aber bei Thomas, da war das nicht so. Der hat mir am ersten Tag zum Beispiel die Hand gegeben. Da dachte ich so, ekelt er sich nicht, weil ich ein Gefangener bin?
Thomas Mückes Ansatz bei der Deradikalisierung ist, Extremisten dazu zu bringen, sich selbst Fragen zu stellen. Aber auch Esmails Schwiegereltern, polnische Katholiken, hatten daran ihren Anteil.
Außer meiner Mama habe ich noch nie so gute Menschen getroffen. Ich habe diesen Menschen viel zu danken, weil durch diese Menschen habe ich auch gelernt, darüber nachzudenken und das alles so in Frage zu stellen. Wenn Gott wollte, hätte er die zu Muslimen gemacht. Also, ich liebe diese Menschen, auch wenn sie keine Muslime sind.
Bei Tugay führt seine Hinwendung zum Salafismus immer wieder zu Streit mit seiner Schwester, seiner Mutter und seiner Tante. Sie fordern ihn immer wieder heraus.
Einfache Sachen wie Umgang mit Frauen und das Händeschütteln mit der Frau, wo steht denn das, dass du das nicht machen darfst? Und auch immer diese ständige Hinterfragung dessen, wie viel Wissen ich denn wirklich über den Islam habe, den ich ja eigentlich so intensiv leben möchte. Und mir ist dann eben aufgefallen, dass ich gar nicht viel Wissen habe. Und da haben die nie locker gelassen.
Sie nötigen ihn auch immer wieder, in einen Billardsalon mitzukommen, wo andere Leute Alkohol trinken, erinnern ihn daran, dass in der Türkei Rakı und Bier hergestellt werden.
Das haben die immer wieder gemacht und wussten genau, okay, da werde ich mich jetzt aufregen, aber Pech gehabt. Und das waren diese Auseinandersetzungen in der Familie, auch kleine Auseinandersetzungen, wo ich sehr dankbar bin, weil da hat ja niemand Bock drauf. Hat ja keiner Bock drauf, sich mit einem 16-Jährigen zu streiten, der einem ständig sagt, du kommst in die Hölle. Das ist ja bescheuert, dieser Gedanke. Aber das haben die gemacht und das war sehr wichtig.
Erleichternd für ihn, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt, akzeptiert seine Familie ohne Vorbehalte. Und so gehen bei Tugay Coming Out und Deradikalisierung Hand in Hand. Die Ausgrenzungserfahrung bei Esmail, der Tod der Tochter bei Rahim, der Tod des Vaters und die Homosexualität bei Tugay. Nach Einschätzung von Ahmad Mansur sind es diese Auslöser für persönliche Krisen, die ein Risiko für eine Hinwendung zum Extremismus darstellen.
Sie suchen nicht nach Religion, sie suchen nicht nach Radikalisierung. Sie suchen erstmal nach Entlastung, sie suchen nach Antworten, sie suchen nach Ende dieser persönlichen Last und Krise. Und leider finden viele in unserer Gesellschaft diese Entlastung in radikaler Gruppierungen, weil die Zivilgesellschaft noch nicht so stark ist, um Angebote zu machen für diese Menschen, sie zu erreichen.
Und die Angebote, die es gibt, zeigen, wie aufwendig es sein kann, einen Extremisten wieder gesellschaftsfähig zu machen.
Das ist immer ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir auch schauen, dass sie eine Ausbildung machen, dass sie die Chance haben, einen Arbeitsplatz zu gewinnen. Wenn wir nämlich das nicht erreichen, dann können die sich zwar ideologisch distanziert haben für eine Weile, aber nach ein paar Jahren passiert das Problem der Re-Radikalisierung.
Ein heikler Moment bei jedem Ausstieg. Denn Aussteiger müssen dabei einen beträchtlichen Teil ihres sozialen Umfelds hinter sich lassen, das sie dann als Verräter ansieht. Rahim wusste das schon vorher.
Sobald einer, mit dem nichts mehr zu tun haben wollte, aus welchen Gründen auch immer, wurde er als Ungläubiger betitelt, als Abtrünniger betitelt, als dies betitelt. Aus den eigenen Leuten, die noch gesagt haben vor 2 Minuten, du bist mein Bruder. Die wussten dieses Wort nicht mal anzuerkennen oder wertzuschätzen. Die kennen die Bedeutung dieser Wörter nicht mal. Und da wusste ich so für mich so, hey, das wird mir auch widerfahren.
Seit seiner Entlassung aus der Haft meidet er jetzt manche Gegenden seiner Stadt, die Nähe bestimmter Moscheen. Skepsis erlebt er auch aus einer anderen Richtung. Oft begegnen ihm Menschen, die daran zweifeln, dass er den Extremismus hinter sich gelassen hat. Obwohl er in seinem Strafverfahren umfangreich mit den Sicherheitsbehörden kooperierte und obwohl das Gericht bei ihm eine glaubhafte Distanzierung vom Dschihad sah.
Ja, es kauft mir aber keiner ab. So einfach ist es, weil man dann wieder artikuliert oder sagt, wir wissen ja nicht, was hinter seinem Stirnlappen ist. Der kann uns ja Gott weiß was erzählt haben und Sachen auf sich genommen haben, aber letztendlich wissen wir ja nicht, was er denkt. Und wenn man es mir nicht glaubt, dann ist es ehrlich gesagt deren Problem. Aber mich dann jedes Mal damit zu konfrontieren, ist sehr kontraproduktiv, ehrlich gesagt.
Das Misstrauen auf das Aussteigerstoßen kann die Resozialisierung gefährden. Thomas Mückes Organisation hat jemanden betreut, der 2 Jahre beim IS war. Als er nach seiner Rückkehr die Haftstrafe in Deutschland verbüßt hatte, warteten am Tag seiner Entlassung bereits die Kamerateams vor dem Gefängnistor.
Und dann ist dadurch der Ausbildungsplatz sofort verloren gegangen. Und wir brauchten dann 1,5 Jahre, um wieder jemanden zu finden, der ihnen die Chance gegeben hat, einen Ausbildungsplatz zu finden. Also es ist sehr schwierig, mit hohen Hürden verbunden. Und die jungen Menschen werden das ohne eine professionelle Begleitung auch nicht schaffen.
Anderes berichtet Rahim.
Sozial habe ich mich selber auf die Beine gestellt. Da hat mir auch niemand geholfen. Also warum dann so eine Maßnahme?
Damit meint er seine Gerichtsauflage, an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen.
Warum mich dann in Deradikalisierungszentren reinstecken, wenn ich doch nicht radikal bin? Wo liegt denn da die Logik? Ja, und dann heißt es ja, es ist ja nur nach der Haft eine Begleitung, um zu schauen, ob alles läuft. Dann sag doch gleich, wir wollen dich nur überwachen, ist doch kein Thema.
Auch Thomas Mücke erlebt solche Zweifel bei Aussteigern, die Gerichte zu seiner Organisation schicken.
Wenn er sozusagen durch ein Gutachten schon deutlich gemacht worden ist, er ist aus menschenverachtenden Einstellungen und Radikalisierungsprozessen, hat er sich verabschiedet, dann ist das natürlich für ihn erstmal sehr schwierig. Warum nimmt er überhaupt an einem solchen Programm teil? Aber das Programm geht es ja auch sehr oft darum, ihn zu stabilisieren. Es ist ja immer eine Momentaufnahme. Er hat sich für den Moment verabschiedet von dem, was früher war. Aber die Gefahr besteht immer, dass er wieder reinrutschen kann. Und solche Programme haben ja auch das Angebot, ihn dabei zu unterstützen, damit dieses Risiko gering bleibt mit ihnen.
Rahim wirkt zuversichtlich, was seine Zukunft betrifft, wobei er da öffentlich nicht näher darauf eingehen will.
Ich bin gerade am Aufbauen und wenn sich alles erledigt hat Ende des Jahres, dann sehen auch wieder die Ziele und Pläne ein bisschen anders aus, aber sie sind machbar und greifbar, sagen wir es mal so. Ja, im positiven Sinne natürlich.
Das Gericht hatte Rahim zu 11 Jahren Haft verurteilt. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Wegen versuchtem Mord sowie Beihilfe zum versuchten Mord. Gemeint ist seine Teilnahme am Sturm auf das Zentralgefängnis von Aleppo. In Haft hat er Schul- und Berufsabschlüsse nachgeholt. Er hat den Großteil seiner Strafe abgesessen und wird vorzeitig entlassen. Jetzt liegt es an ihm, aus seiner wiedergewonnenen Freiheit etwas zu machen.
Einmal Islamismus und zurück von Frank Drescher. Es sprachen der Autor und Philipp Lind. Ton Christiane Neumann und Christoph Richter. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Martin Hartwig.